Der Alltag der Lagerinsassen war geprägt von harter Arbeit und unmenschlichen Bedingungen. Bestrafung und mangelnde Lebensmittelversorgung gehörten zum täglichen Leben dazu. Die Häftlinge stellten sich oft die Frage, wie sie den nächsten Tag überleben sollten. Denn Leben und damit Überleben waren keine Selbstverständlichkeit. Dies sieht man daran, dass im Konzentrationslager Flossenbürg und dessen Außenlagern beispielsweise mehr als 2/3 der Häftlinge starben. Gewalt und Strafen waren omnipräsent. Das unmenschliche System war nicht nur durch Strafen als Reaktionen geprägt. Nein, Arbeit und Alltagssituationen waren so gestaltet, dass die Internierten sich zwangsläufig in einer Weise verhalten mussten, dass sie den SS-Vorgaben nach bestraft werden konnten und mussten. Wie wurde dieses System und wie wurden die Geschehnisse in der Erinnerungsliteratur aufgenommen?
In den Werken von Markgraff, Calombert und Schrade werden Bestrafungen oft nebenbei erwähnt, so als ob sie zum Alltag gehörten. Allerdings finden sich auch Stellen, in denen voller Grauen einzelne Strafmaßnahmen herausgestellt werden. Dies lässt darauf schließen, dass es trotz der dauernden Präsenz der Bestrafung dennoch Situationen gab, die die Menschen noch stärker prägen als die permanente Bedrohung von Gewalt und deren Anwendung. Auch die Erinnerungsberichte unterscheiden sich. Während Bestrafungen in Schrades Bericht eher neutral und nicht sehr ausführlich geschildert werden, widmet Markgraff ihnen sogar ein eigenes Kapitel mit detaillierten Beschreibungen.
Was wurde bestraft und wie beschreiben die drei Autoren die Bestrafungen?
Verstöße gegen die Lagerordnung wurden prinzipiell mit Essensentzug, Strafappellen, Arrest und Prügel bestraft. Die Prügelstrafe endete manchmal tödlich. Kleine Fehler am Arbeitsplatz konnten als Sabotageakt bewertet und dann drakonisch bestraft werden. Ein Beispiel hierfür liefert uns Karl Schrade, der 1896 in Zürich geboren wurde. In Flossenbürg musste er 6 Jahre verbringen. Im letzten Kriegsjahr wurde er schließlich zum Revierkapo der Krankenstation ernannt. Hierbei nutzte er seine Funktion, seine Mithäftlinge so weit wie möglich medizinisch zu versorgen und dadurch vor dem sicheren Tod zu bewahren. Doch die brutalen Strafen trafen die Häftlinge auch psychisch, was sogar so weit ging, dass sie unterschiedliche Möglichkeiten fanden, um den Bestrafungen zu entkommen. So berichtet Karl Schrade über Selbstverstümmelungen, aber auch über Selbstmord.
Les esclaves s'efforcent d'échapper à la mort lente, mais certaines en se blessant gravement. Plusieurs se font écraser bras ou jambes en se jetant sous les roues des chariots. D'autres se sectionnent les veines du poignet ou du jarret. D'autres mettent de la chaux vive sur leurs yeux et deviennent aveugles. Plutôt mourir que de vivre toujours dans l'horreur.
Die Sklaven bemühten sich, dem langsamen, aber sicheren Tod zu entkommen, indem sie sich unter die Räder der Fuhrwerke warfen. Andere durchtrennten sich die Venen am Handgelenk oder in der Kniekehle. Wieder andere verätzten sich die Augen mit gelöschtem Kalk und wurden blind. Besser nichts mehr sehen, als weiter zu leiden. Und besser sterben, als immer im Grauen zu leben.
Die Sachlichkeit, mit der Karl Schrade diese Szenerie beschreibt, ist für uns heute schwer begreiflich. Sie mag dem Versuch entspringen, der Emotionalität auszuweichen, die für ihn sicherlich mit der Erinnerung verbunden ist.
Also wurde man bei Verstößen schwer und teilweise todbringend bestraft. Gab es auch andere Gründe für Strafen?
Ja, sie dienten auch der Abschreckung, so beispielsweise öffentliche Exekutionen, die Todesangst bei den Gefangenen auslösten. Henri Markgraff schildert, wie ein russischer Häftling wegen Fluchtversuch und Einbruchdiebstahl erhängt wurde, wobei alle zusehen mussten. Markgraff wurde 1920 in Saveren im Elsass geboren. Er studierte Recht an der Universität von Straßburg und ist Jurist geworden. Er wurde als Mitglied des französischen Widerstands verhaftet und 1944 nach Flossenbürg deportiert. Er arbeitete dort für Messerschmitt.
Ils le hissèrent sur la table, de là sur le tabouret, l'un des bourreaux monté sur la table lui passa le nœud autour du cou, retira précipitamment le tabouret de dessous les pieds, le corps tomba, la corde se tendit.
Sie hoben ihn erst auf den Tisch, dann auf den Hocker. Einer von ihnen, der auf den Tisch stieg, band ihn den Knoten um den Hals. Er zog übereilt den Hocker unter den Füßen weg, der Körper fiel, der Strick spannte sich.
Gab es in Flossenbürg auch ein Latrinenkommando, in das Häftlinge zur Strafe gesteckt wurden wie in anderen Konzentrationslagern?
Ja, für das Außenlager Hersbruck beschreibt der Italiener Vittore Bocchetta sehr eindringlich, wie er mit dem sogenannten Scheiße-Kommando die Latrinen leeren musste. Auch im Steinbruch von Flossenbürg gab es ein Scheißekommando. Es war eine Vergeltungsmaßnahme für Häftlinge, die der Sabotage beschuldigt wurden. Und es funktionierte anders als in Hersbruck, wie Karl Schrade schreibt.
Ce cloaque est situé dans un bas-fond, une petite prairie un peu à l'écart, près des fils de fer barbelés. On a enlevé dans le pré des mottes de gazon. On en met dans les bras de chaque saboteur et on les chasse à coups de matraque vers une mare qu'il s'agit de combler. Les esclaves doivent entrer dans la mare. On les bat. On les asperge debout. On les plonge dedans.
Es gab eine Jauchegrube in einer kleinen Senke, in einer Wiese, nahe dem Stacheldrahtzaun. Dort wurden Rasenstücke ausgestochen und dem Saboteur in die Arme gelegt. Mit Stockschlägen wurde er dann zu der Grube getrieben, die zugeschüttet werden sollte. Die Sklaven müssen in die Grube. Sie werden geschlagen, mit Faulschlamm bespritzt, man drückt sie unter die Oberfläche.
Einige ertranken, die anderen wurden in die Baracken zurückgebracht. Ihre Augen spiegelten nur noch das Grauen wider, berichtet Karl Schrade und fügt hinzu, Zitat, sie werden sterben. Wer hat die Bestrafungsmaßnahmen überhaupt angeordnet?
Dafür war die SS, die das Konzentrationslager Flossenbürg leitete, verantwortlich. Doch übertrugen sie die Ausführung oftmals an sogenannte Kapos, die in ihrem Zuständigkeitsbereich für die Einhaltung der Ordnung zu sorgen hatten. Zudem waren die Art und die Härte der Bestrafung von der Persönlichkeit der SS und der Kapos abhängig. So berichtet beispielsweise Karl Schrade kurz nach seiner Ernennung zum Kapo Folgendes und gibt dadurch einen Einblick in die Lagerordnung.
Conformément au code en vigueur dans le camp et auquel souscrivent tous les chefs de bloc selon le règlement SS, le coupable de vol doit d'abord être sauvagement matraqué, jusqu'au sang. Puis un rapport est envoyé au chef du camp et le voleur reçoit en plus 25 ou 50 coups de canne. Cependant, malgré cette brutale répression, les vols ne diminuent pas. Chez moi, je ne battrai ni ne ferai battre les délinquants et aucun rapport ne sera adressé à Baumgartner. Lorsque le couvre-feu est sonné, je fais mettre les coupables debout sur un tabouret dans le réfectoire, pendant 2 heures, et cela plusieurs jours consécutifs. Les deux fautifs ne sont pas privés de nourriture ni de boisson, mais ils n'ont pas le droit de s'asseoir à table avec leurs camarades. Les deux voleurs vinrent spontanément s'excuser auprès de moi.
Laut den im Lager geltenden Vorschriften, denen auch alle Blockältesten zu folgen hatten, musste der des Diebstahls Überführte zunächst bis aufs Blut geschlagen werden. Dann wurde dem Lagerführer ein Bericht geschickt und der Dieb erhielt weitere 25 oder 50 Stockhiebe. Doch trotz dieser brutalen Maßnahme hörten die Diebstähle nicht auf. Bei mir würde ich niemanden schlagen oder schlagen lassen. Und der SSler Baumgartner würde auch keinen Bericht erhalten. Nach dem Zapfenstreich ließ ich die Schuldigen 2 Stunden lang auf einem Schemel im Speisesaal stehen. Und das mehrere Tage hintereinander. Sie bekamen zu essen und zu trinken, aber sie hatten nicht das Recht, sich zu ihren Kameraden an den Tisch zu setzen. Die Folge war, dass die beiden Diebe sich das Ganze noch einmal reichlich überlegt hatten, spontan zu mir kamen, um sich zu entschuldigen.
Einerseits gab es zwar eine Lagerordnung mit den verschiedenen Strafen, andererseits lag es in gewissem Grad auch im Ermessen der eigenen Person, wie die Bestrafung ausfiel.
Wurde bei den Strafmaßnahmen auch zwischen Mann und Frau unterschieden?
Die Französin Eliane Chanin-Garot, die in dem Außenlager Holleischen inhaftiert war, wurde auch drakonisch bestraft. Sie wurde 1911 in Bayonne, Frankreich, geboren und studierte Malerei in Paris. Als Mitglied des Widerstands wurde sie verhaftet. 1944 wurde sie als Gefangene ins Konzentrationslager Flossenbürg deportiert, wo sie für Skoda gearbeitet hat.
C'est Anna qui a payé pour tout le monde. Elle avait donné l'exemple. Elle a été condamnée à la bastonnade publique au milieu de nous. 25 coups de bâton. Comme nous l'avons aimée, cette Anna inconnue, qui a incarné à un moment l'esprit qui nous animait. Mais quel spectacle dur, mon Dieu! Cette femme accroupie sur un chevalet, qui n'a pas poussé un cri, pas un gémissement sous la torture, et le masque démoniaque de l'exécutrice de ses basses œuvres, qui cognait de toutes ses forces, à cœur joie, avec son énorme gourdin, sur cet être désarmé, attaché. Anna hat für alle bezahlt, denn an ihr wurde ein Exempel statuiert. Sie wurde zur öffentlichen Prügelstrafe verurteilt, die vor unseren Augen stattfinden sollte. 25 Stockschläge. Wie haben wir diese unbekannte Anna geliebt, die für einen Moment den Kampfgeist verkörperte, der uns am Leben hielt. Was für ein hartes Schauspiel. Diese auf einer Folterbank kauernde Frau stieß unter der Folter keinen Schrei und auch keine Klagelaute aus, und die dämonische Maske der Vollstreckerin, die mit dieser niedrigen Aufgabe beauftragt wurde und die mit aller Kraft und großem Eifer mit ihrem riesigen Knüppel dieses unbewaffnete, unangebundene Wesen schlug.
Aus dem Außenlager Holeischen wurden sogar drei Frauen aus dem französischen Widerstand nach Flossenbürg gebracht. Es waren die in Dijon geborene Hélène Linier, die aus politischen Gründen internierte Simone Michel Lévy und die erst 24-jährige Noémie Suchet. Sie mussten in Holeischen bei den deutschen Metallwerken Zwangsarbeit leisten und wurden der Sabotage bezichtigt. Sie wurden am 13. April 1945 in Flossenbürg erhängt.